Ich anfange. Es gibt so eine Bibelstelle im 2. Petrus 12, Kapitel 1, 12 und 13, die wollte ich kurz vorlesen. Da steht nämlich: Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Weisheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Und dann kommt ein anderer Vers 14, das ist Petrus persönlich, der passt jetzt nicht zu mir, aber so sehe ich mein Predigen. Ich werde euch hier keine neuen Lehren zeigen in der Schrift oder so, das kann ich auch gar nicht, ist nicht meine Begabung. Aber ich will erinnern an Dinge, die ihr schon wisst, und hier sitzen auch viele Geschwister, die sind auch geistlich viel älter als ich, die könnten noch viel mehr dazu sagen. Also heute kommt nichts Neues, aber ich glaube, es sind wichtige Dinge, und ich will jetzt kein Thema behandeln, sondern ich will eine Predigt halten, die aufs Herz abzielt oder aufs Gewissen. Ich habe das mal so überschrieben, das ist jetzt kein typisches Thema, wo man jetzt vielleicht denkt, so, das ist vielleicht was. Ich habe letztens die Predigtliste im Internet bei uns durchgeguckt, das ist sowas wie, ich weiß nicht, Selbstbeherrschung oder Sorgen oder sowas, so klassische Themen, die man hat. Ich habe das mal überschrieben mit der Gläubige in der Endzeit. Und wann nicht, wenn jetzt, ist das eben doch ein Thema. Und wir kennen, denke ich, alle diese berühmte Ölbergpredigt vom Herrn Jesus in Matthäus 24 und 25. Und da stehen dann so zwei Verse drin, und wenn man die heute liest, liest man die, glaube ich, anders, wie wenn man das letztes Jahr am zweiten Advent gelesen hätte. Und da steht nämlich: Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und sie werden hier und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Wir hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass wir in so eine Situation kommen. Da hätte keiner im Traum nur dran gedacht, dass uns vielleicht eine Zeit lang die Versammlung zugemacht wird oder dass wir Probleme haben mit der Arbeit, dass wir uns nicht mehr so treffen können privat, wie wir es gewohnt sind. Und wir sehen, das hat der Herr eigentlich schon gesagt, dass Seuchen kommen werden, Krankheiten werden kommen. Und sie kommen in einem Ausmaß, wie es sich keiner gedacht hat. Das ist immer so eine Sache. Es gibt ja viele Ausleger, die erklären uns dann, wie die Endzeit abläuft, und dann kommt es dann doch irgendwie anders. Und dann sagt der Herr hier einfach hinterher und setzt noch einen drauf und sagt: Das erste Anfang. Es wird noch schlimmer. In Daniel 7 gibt es auch so eine prophetische Stelle, das müssen wir gar nicht aufschlagen unbedingt, wer das aufschlagen will, Daniel 7, 25, da geht es in diesem Abschnitt um vier Tiere, die Zukunft darstellen, bestimmte Herrschaftsstrukturen und Gesellschaften und Herrscher. Und dann gibt es ein viertes Tier, das ist ein besonderes Tier, und dann wird das ausgelegt oder erklärt oder näher darauf eingegangen, und dann steht da geschrieben, dass dieses Tier die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben will. Oder in der Lutherbibel steht dann: verfolgen will. Man könnte auch sagen, er will sie zermürben. Und manchmal hast du ja jetzt schon das Gefühl, diese ganze Sache geht einem manchmal so nah, es will dich zermürben. Und der Herr sagt, es wird noch schlimmer, es kommt noch schlimmer. Ich lese gerade ein Buch. Ich weiß nicht, ob den diesen Missionar jemand kennt. Archibald Glover war Missionar in China von der China Inland Mission, die Hudson Taylor ja mal früher gegründet hat, so Anfang des letzten Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ist ein uraltes Buch, heißt Wunder über Wunder auf den Flucht vor den Boxern. Kriegst du nur irgendwo antiquarisch, irgendwo gebraucht bei Amazon oder so, schön in Frakturschrift. Also manche nennen das gotische Schrift, sehr mühselig. Aber ihr werdet nicht oft erleben, dass ich Bücher empfehle. Erstens lese ich kaum Bücher, und zweitens gibt es sowieso zu viel davon, sagt ja schon Salomo. Jedenfalls beschreibt der Archibald Glover aus seinem Leben in dieser Zeit, wo es diese Volksbewegung, die sogenannten Boxer, gab, die gegen alles, was westlich damals in China war, die war ja ziemlich ausgebeutet und geplagt von den Europäern und von den Japanern. Und die haben sich dann gegen alles gestellt, was westlich ist, auch vor allem gegen die Katholiken. Die haben so besonderen Hass gehabt, und die Evangelikalen, die haben sie einfach mit eingeschlossen. Die haben denen auch nicht mehr gepasst. Die haben ja auch einen falschen Gott gebracht, wegen denen ihre Götter ja den Himmel verschlossen haben und schlechte Ernte gab. Die sind auf einer Reise. Ich will gar nicht zu viel von der Situation oder vom Drumherum erzählen. Die sind nämlich auf der Flucht mit der Familie und haben zwei kleine Kinder, und die stürmen aus einem Wirtshaus, also ein Gasthaus, wo sie eigentlich rasten wollten, müssen fliehen vor der Dorfmenge, die die mit Steinen bewerfen. Und sein kleiner Sohn kriegt einen Stein an die Brust und fällt hin. Und er kommt zu seinem Sohn und sagt seinem Sohn, fürchte dich nicht, Gott ist bei uns. Also die haben ja schon wirklich wahrscheinlich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst an Verfolgung, wenn Kinder noch mit drunter leiden, deinen eigenen vielleicht mit drunter leiden müssen. Und der Mann kann sagen, fürchte dich nicht, Gott ist bei uns. Ist gar nicht so schlimm, wie du es menschlich einordnen würdest. Und der konnte etwas, und das ist, glaube ich, vielleicht der wichtigste Punkt heute, das sage ich gleich zu Anfang. Es gibt im Prediger 8, Vers 3 so einen schönen Vers, ist auch eigentlich so ein Vers, den man jetzt so erwähnen könnte nebenbei, ich möchte ihn trotzdem lesen. Prediger Kapitel 8, Vers 3. Und da steht, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut alles, was er will. Hier geht es eigentlich davon, dass man gegenüber dem König, der gerade über einen herrscht, dass man nicht gegen ihn arbeitet, dass man vor ihm stehen bleibt. Und wir nehmen das mal ganz persönlich, privat, seelsorgerlich für uns heute. Wir haben auch einen König und das ist der Jesus und vor dem sollten wir stehen bleiben. Vor ihm stehen bleiben, weil er bei uns ist. Uns nicht verscheuchen lassen von seinem Angesicht. Genau das will der Teufel ja heute versuchen. Er setzt alles dran, dass wir nicht auf ihn gucken, sondern auf alles Mögliche drumherum. Wir müssen uns mit allem beschäftigen, nur nicht mit ihm. Wir bleiben nicht vor ihm stehen und haben den Blick. Das haben wir hier vor 2 Wochen, glaube ich, gehabt. Da hatte der Mirko über Sorgen ja speziell gesprochen. Und dieses Beispiel, ich habe die Predigt nochmal nachgehört, wir waren ja nicht hier, wie Petrus auf Jesus gucken musste auf dem See und dann hat er nicht mehr geguckt und hat das Ganze drumherum gesehen. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht von seinem Angesicht verscheuchen lassen durch das, was uns im Leben alltäglich begegnet. Paulus macht sich an einer Stelle Sorgen um die Gemeinde in Korinth. Er macht sich ja viel Sorgen um diese chaotische Gemeinde. Und dann schreibt er im zweiten Brief, Kapitel 11 etwas. Er macht sich Sorgen, dass so wie die Schlange Eva verführt hat, dass der Teufel sie abbringen könnte von der Einfalt gegenüber Christus. Für uns ist Einfalt im Sprachgebrauch eher so, wenn man sagt, ja, der ist so ein bisschen einfältig, der ist ein bisschen dumm. Aber eigentlich müssen wir genau das gegenüber dem Herrn Jesus sein. Nur auf ihn hören und nur auf ihn sehen. Unseren Blick nur auf ihn richten und nicht, und das ist ja immer eigentlich politisch nicht so günstig, wenn ein Prediger das sagt. Du musst nicht auf den Prediger hören, sondern auf Christus. Das ist wichtig, nicht den guten, großen Predigern hinterherlaufen. Ich nenne mal ein Beispiel, ein sehr aktuelles, wo du auch einen Kopf packst und denkst, was ist da los? Wenn ein John MacArthur hat eine Riesenkirche in Kalifornien mit ungefähr 5000 Gottesdienstbesuchern am Sonntagmorgen, wenn der auf einmal dagegen wettert und sagt, man müsse das, was die Regierung sagt, übertreten. Und dann alles, also es geht darum, dass sie sagen, ihr könnt euch nicht mit 5000 Leuten in Corona-Zeiten treffen. Und du musst das dann trotzdem machen. Und kein Problem mehr da hat zu erklären, warum in Römer 13, du sollst dich der Obrigkeit unterordnen, dann nicht mehr gilt. Selbst ein Dietrich Bonhoeffer hat sich überlegt, wie weit er Widerstand leisten kann gegen Adolf Hitler. Solche Gefahren kommst du rein, wenn du nicht mehr guckst, was sagt der Herr Jesus, was sagt er tatsächlich? Und nur auf ihn hören und nur auf ihn gucken und auch den Trost nur bei ihm suchen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir auch den Trost nicht in menschlichen Dingen suchen, sondern nur bei ihm. Ich möchte einen kleinen Abschnitt lesen aus Lukas 21, auch so ein berühmtes Endzeitkapitel. Und zwar den Schluss der Rede Jesu. Das ist Lukas 21 von 34 bis 36. Ich denke, es gibt wieder Das ist wieder so eine Bibelstelle, die irgendwie so deutlich in unser Heute reinspricht. Und da steht: Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Hier sagt der Herr, er spricht von den Sorgen des Lebens. Und hier steht für Leben, also steht in meiner Fußzeile, hier können ja Johannes und Jörg nochmal genau hinhören, was ich jetzt erzähle. Da steht hier in meiner Fußzeile für Leben, steht das griechische Wort Bios. Das kennen wir alle von, oder die meisten, von dem Wort Biologie, von dem Schulfach. Und es meint unser natürliches, alltägliches Leben hier einfach auf der Erde, unser irdisches Leben. Und das sind Sorgen, die können einen überfallen. Hat mein Bruder in der Predigt gesagt, ja, wenn du da so älter wirst, so 60 und so, dann machst du dir langsam so Gedanken, oh, was wird denn eigentlich mit meiner Frau, wenn ich nicht mehr bin, hat die denn genug Geld, die Beerdigung zu bezahlen, was wird mit meinen Kindern und Enkelkindern vielleicht? Heute haben wir Corona, jetzt denkst du schon mit Anfang 30. Wir schmunzeln, aber man hat allen Grund, sich Sorgen zu machen. Und er spricht davor von Rausch und Trunkenheit. Ich möchte jetzt nicht mal so weit gehen und von Alkohol und Drogen reden. Das ist gefährlich und das ist auch ernst zu nehmen. Aber ich möchte gar nicht mal so weit gehen. Aber wir können uns auch mit berauschen, mit anderen Dingen, mit meinem Hobby, mit Musik, mit meiner Lieblings-TV-Serie und allem Möglichen kann ich mich betäuben und mich nur noch damit füllen. Und vielleicht mir auch die Ausrede sagen, ja, ich brauche das jetzt, weil es mir so schlecht geht und ich will nicht über alles nachdenken, was mir jetzt im Alltag begegnet und worauf ich alles Rücksicht nehmen muss und was wie die politische Lage vielleicht ist, die ja unser Leben beeinflusst. Das ist ja, wir sind ja nicht hier im politisch freien Raum oder sagen wir mal so, wenn die Politiker was in Berlin oder in Düsseldorf entscheiden, dann beeinflusst das ja sogar unsere Versammlung hier. Wir müssen ja mal gucken, wie wir sitzen. Es ist ja nicht so, dass das mit uns gar nichts macht. Das macht ja was mit uns. Und der Herr sagt, passt auf, dass eure Herzen mit diesen ganzen Dingen nicht beschwert werden. Passt auf euch auf. Er sagt es ja eigentlich sogar, bevor etwas passiert. Es wäre jetzt eigentlich unsere Aufgabe gewesen, vor Corona uns vorzubereiten. Aber ich denke, wir haben noch eine Zeit der Gnade. Und wenn es noch schlimmer wird, haben wir, glaube ich, heute noch die Zeit, uns darauf vorzubereiten, die Sache ernst zu nehmen, also geistlich ernst zu nehmen. Dann steht in Vers 35, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Er sagt nicht, über die Welt kommt das so. Ist ja auch über uns ist der Anfang dieser Wehen ja gekommen, wie ein Fallstrick. Weihnachten letztes Jahr hat ja keiner daran gedacht, dass wir uns die Versammlung zumachen oder dass jemand Angst um seinen Arbeitsplatz vielleicht haben könnte oder sowas. So schnell ist es gekommen und wir wissen nicht, was kommt noch. Was machen wir Menschen, wenn die nächste Seuche kommt? Hiob sagt, der Mensch von der Frau geboren ist, hat Angst und ist voll Unruhe. Was macht denn der als nächstes, wenn vielleicht was Schlimmeres kommt? Wer weiß, was Gott noch zulässt in dieser Endzeit. Schöne Dinge lesen wir nicht über die Zeit des Endes. Da kommen Gerichte. Was wird der Mensch dann machen? Und es kommt so plötzlich wie ein Fallstrick, den siehst du nicht, ein Stolperdraht. Der ist ja noch meistens schön versteckt, dass es gar nicht auffällt. Und jetzt kommt eigentlich was Wichtiges. Jetzt kommt er und sagt, in Vers 36, darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich weiß das noch, als ich jung war. Okay, ich bin noch jung. Mit 32 ist man eigentlich noch jung. Unsere alten Schwestern, ihr würde sagen, auch so ein ganz jung. Aber als ich noch viel jünger war, ich weiß noch, als ich so vielleicht so, naja, so 10, 12, 13, 14 war, weiß ich noch, dass es viele Predigten gab zur Wachsamkeit, zum Beten, weil die Zeit des Endes da ist. Aber ich glaube, es hat keiner so ernst oder wenige so ernst genommen, dass man vorbereitet ist auf sowas. Und das meinte ich eben, aufs Gewissen abzielen, aufs Herz abzielen mit der Predigt, uns aufzurütteln. Jetzt ist es Zeit zu beten und wachsam zu sein, geistlich zu wachen über das Herz, was da reinkommt, was wir in die Gemeinde reinbringen, womit wir uns füllen lassen. Wachet und betet. Mir ist letztens etwas aufgefallen. Ich studiere klassischen Gesang und ich liebe die alte Kirchenmusik, Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütze und das ganze Gedöns. Es gibt eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach war ja Kirchenmusikdirektor zu Leipzig. Ich weiß gar nicht wann, ich weiß, dass er 1750 ist er verstorben. Auf jeden Fall hatte er den Auftrag, für jeden Sonntag eine neue Kantate zu schreiben. Eine Kantate, das besteht aus einem Chorstück, aus einem Choral und ein paar Soli, also ein paar Solos dazwischen von den Stimmen, die es halt gibt. Und er schreibt eine Kantate zum zweiten Advent. Und die Kantate beginnt mit den Worten: Wachet, betet, betet, wachet. Weil das Ende kommt. Das war 1716. Das ist sicher, was ich jetzt sage, ein Zufall. Ich glaube da nicht jetzt an Schicksal oder so, aber der zweite Advent 1716 war am 6. Dezember. So wie heute. Aber vielleicht nochmal zum Aufmerken. Schon damals hat man das ernst genommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Eindruck, die Christenheit hat es heute irgendwie vergessen. Wachen und beten. Das haben Opa und Oma früher in der Gemeinde gesagt. Das sagen wir jungen Leute ja nicht mehr. Oder nicht so oft. Auch das ist das Wichtigste. Warum? Damit ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich möchte jetzt nicht theologisch, dogmatisch so tief reingehen, was das genau bedeutet. Aber mindestens bedeutet es, dass unser Herz davon nicht beschwert wird, was kommt. Und dass wir vor Gott in Christus stehen bleiben. Das bedeutet das mindestens. Ich weiß nicht, wie weit wir reinkommen in diese Endzeit. Da gibt es andere Theologen, die glauben, das zu wissen, wann genau Entrückung geschieht und alles. Aber egal, wie weit es geht und was wir noch erleben werden, wichtig ist, dass wir wachen, dass wir beten, damit das uns nicht umwirft geistlich, dass wir stabil bleiben und dass wir vor ihm stehen bleiben können. Ich möchte einen Bibelvers lesen aus einem Buch der Bibel, aus dem selten gepredigt wird, aus den Klagelieder. Und das ist ja schon harter Tobak, die Klagelieder vom Propheten Jeremia. Und das ist ja, ich glaube, das ist der Prophet, mit dem will kein Gläubiger tauschen. Der hatte schon echt ein schweres Los. Der hatte schlimme Dinge zu sehen, die Gott ihm gezeigt hat. Der hat schlimme Dinge miterlebt. Und dann sind seine Volksgenossen, die Israeliten, damals noch ganz übel mit ihm umgesprungen. Und er schreibt im Klagelieder 2, Vers 19. Zum Prüfen, könnt ihr zu Hause prüfen, den Zusammenhang hier. Ich möchte einfach nur diesen Gedanken rausnehmen. Klagelieder 2, Vers 19. Und da steht: Steh auf und klage in der Nacht, beim Beginn der Wachen. Schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Es ist ein ziemlich übler Umstand, in den Jeremia das reinspricht. Ich denke, wir können trotzdem das lernen, was er hier sagt. Er sagt: Schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn. Wenn ich Sorgen habe, wenn ich Not habe, es ist gut, wenn man mit seinen Geschwistern in der Gemeinde darüber spricht, mit der besten Freundin, mit dem besten Freund, in der Ehe das austauscht. Alles richtig. Aber kommen wir mit unseren Sorgen, mit der Not und mit der Angst zum Herrn und machen wir das, was hier steht. Ich denke manchmal, wenn man 1. Petrus 5, 7, ja, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, da geht man so schnell drüber. Nehmen wir heute mal für uns diesen Vers: Schütte dein Herz aus. Klage, er sagt, klage dem Herrn deine Not. Nachts, wenn du nicht schlafen kannst, dann beklag dich beim Herrn, wie schlecht es dir geht. Schütte dein Herz aus, erklär ihm: Herr, ich habe Angst, ich weiß nicht, was mit meinem Job wird, ich weiß nicht, in was für einer Welt meine Kinder aufwachsen, ich habe Angst. Ich habe Angst, vielleicht auf Arbeit zu gehen, weil ich Stress mit meinem Meister habe oder mit meinem Vorgesetzten. Oder im Alltag. In der Familie. Ich weiß nicht, was für Sorgen du hast persönlich. Aber schütte ihm dein Herz aus. Leg ihm alles da. Such dir die Zeit der Stille und sage ihm, was dich beschwert. Und ich gebe euch das weiter als persönliches Zeugnis. Er sorgt für uns. Und was mir passiert ist, und ich sage, ich hab mir oft Sorgen gemacht, was kommt. Ich denke, Familienväter können mich hier verstehen. Man sorgt sich in so einer Zeit, in welcher Welt die Kinder aufwachsen werden. Und ich habe es dem Herrn einfach geklagt. Ich habe gesagt, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Und als ich ihm das alles dargelegt habe, dann kam in mein Herz ein Frieden. Und manchmal will die Angst zwar noch aufkeimen, aber ich habe Frieden im Herzen. Ich weiß, ich kann auch meiner Tochter sagen, fürchte dich nicht. Gott ist bei uns, egal was kommt. Egal was hier auf uns zukommt und wie sich das alles noch entwickeln wird und was als nächstes kommt. Gott ist bei uns, der passt auf, was passiert. Es gibt diese wunderbare Rede, die der Herr Jesus ja den Jüngern sagt, kurz bevor er leidet, im Johannesevangelium. Und da steht in Kapitel 16, also so ziemlich zum Schluss, da stehen so zwei Verse, mit denen der Herr das dann abschließt. Und die haben ja jetzt, sagen wir, ist eine vergleichbare Situation im Sinne von, denen bestand auch was Schlimmes vor. Man hat ihnen den Meister weggenommen, die wussten nicht mehr wohin und sind geflohen, die hatten richtig Angst. Und bevor das passiert, sagt ihnen der Herr Folgendes, ganz am Schluss dieser Rede, Johannes 16, 32 und 33. Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist schon jetzt da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn wir uns Sorgen machen vor der Welt, vor der Obrigkeit, was da auch immer kommen soll, da kursieren ja so viele Ideen rum, was jetzt als nächstes kommt, Diktatur und Zwangsimpfung und keine Ahnung. Denken wir immer dran, wir leben in einer Welt der Lüge. Ich weiß nicht, was kommt, kann auch viel schlimmer kommen als das, was wir uns vorstellen. Aber wir müssen uns hier nicht, wie sagt man das auf der Straße, wir müssen uns hier nicht ins Boxhorn jagen, also Angst machen lassen. Denn der Herr sagt, ich habe die Welt schon längst überwunden. Ich denke, die junge Generation kennt das aus den Medien, aus Büchern und Filmen. Wenn das Gute gegen das Böse kämpft, ist das immer gefährlich und die Guten könnten verlieren. Es könnte noch schief gehen. Aber in unserer Welt ist das nicht so. Denn Gott ist anders groß als ein Superheld. Gott hat nicht Größe in unserer Vorstellungskraft. Gott steht außerhalb von allem. Er hat keinen ähnlichen Gegner im Teufel. Und Gott hat schon alles geregelt. Vor Grundlegung der Welt war schon alles klar, dass er Sieg hat. Dass er am Ende gewinnt. Und der Herr sagt, ich habe die Welt überwunden. Ihr müsst keine Angst haben in der Welt. An anderer Stelle sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Er hat die Welt schon überwunden. Wir können uns ihm da ganz anvertrauen. Zwei Verse aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 3. Es kann sein, dass ich den öfter lesen werde in Zukunft. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich komme nicht drum rum. Prediger soll ja eigentlich nicht immer dasselbe sagen, aber das könnte passieren, dass ich das öfter sage. Philipper Kapitel 3, 20 und 21. Und da steht Folgendes. Da schreibt Paulus an die Gläubigen in Philippi. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Ist ein Wort am Anfang, das Bürgerrecht, in der Lutherbibel steht unser Wandel, also unsere Lebensführung. Und da steht wieder so ein griechisches Wort. Das finde ich ganz interessant, dass es hier in dieser, dass Paulus das hier verwendet, das heißt, hier steht es in der Fußzeile in meiner Bibel, Politeuma. Und da kommt unser Wort Politik her. Das heißt, wenn wir es mal ganz schwach übersetzen wollten, könnte man hier wahrscheinlich sagen, unsere Politik ist im Himmel. Und das ist der Grund, warum ihr von mir hier niemals politische Dinge hören werdet oder Kritik an der Politik, weil hier die Politik der Welt keine Rolle spielt. Hier in der Gemeinde spielt die Politik der Welt keine Rolle. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, das ist richtig. Wir müssen auch wissen, was sie da verordnen. Aber es ist nicht Thema hier, was die Politik macht. Sollte uns vielleicht auch gar nicht so sehr beschäftigen. Natürlich kann man die ist auch am Platz, wenn man gesunde Kritik übt, ist immer richtig. Aber nicht hier. Hier ist es wichtig, wo ist unsere Politik? Wo spielt sich unser Lebenswandel ab? Das ist doch nicht hier auf der Erde, sondern er sagt im Himmel. Im Himmel ist unser Leben. Da ist das, was uns interessiert. Und daher erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Das sagt der Herr ja selber auch im Lukas 21, wo wir eben diese paar Verse gelesen haben. Davor sagt er, wenn gewisse Dinge passieren, dann erhebt eure Häupter. Also nicht nach unten gucken wie Kain auf den Erdboden. Wir wissen alle aus 1. Mose 3, was mit dem Erdboden los ist. Der ist verflucht. Wir sollen das Gegenteil tun. Wir sollen nach oben gucken, zum Himmel, wo der Herr ist. Der kommen wird als Retter, um die Erlösung endlich abzuschließen. Wir haben ja nur eine halbe Erlösung im Moment. Wir haben ja immer noch diesen Körper, an dem die Sünde steckt und der sterben muss. Auch wenn der Geist erlöst ist und wir die Hoffnung haben, die Gewissheit haben auf ewiges Leben. Wir warten darauf, dass er endlich kommt. Es gibt es fällt mir gerade ein, so ein interessantes Lied mit einem interessanten Liedtext. So, ist nicht meine Musik, aber ich denke, der Name ist bekannt. Manfred Siebald schreibt ein Lied. Wir haben es uns hier schön eingerichtet. Und es hat lange gedauert, bis alles so stand, wie es passte. Ich kenne den Text nicht wörtlich. Und dann heißt es in einer Liedstrophe, die enden fast alle gleich. Und an einer heißt es, wir beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Ich hab noch was vor. Das ist doch eigentlich, ihr Lieben, was wir wollen, dass er doch endlich kommt und uns rettet. Das ist das, was wir viel mehr wollen sollten. Dass er uns einen neuen Leib gibt, einen Auferstehungsleib, der ähnlich ist seinem Leib. Und dann steht das hier wieder, Vermöge der Kraft, durch die er sich auch selbst alles unterwerfen kann. Er behält die Kontrolle. Und auch Corona musste an unserem Herrn Jesus Christus vorbei, bevor es uns getroffen hat. Das ist nicht aus Versehen gekommen. Das war auch kein Fehler. Am Ende war das der Plan Gottes, der uns in diese Situation hineingeführt hat. Und es ist, denke ich, eine Frage, die wir uns heute stellen sollten. Wir sollten uns dieser Frage stellen. Wenn das so ist, und wir glauben ja, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass Gott über sein Wort gewacht hat über viele, viele Jahrhunderte, dass wir darauf vertrauen können, dass er das so gegeben hat, wie es hier steht. Wenn das so ist, vertrauen wir auch, dass es richtig ist, was er tut? In die Situation, in der wir vielleicht gerade stecken? Vertrauen wir, dass er das gut meint mit uns hat, dass er Gedanken des Friedens über uns hat, dass es nicht falsch ist, dass wir nicht Weihnachten vielleicht so feiern können, wie wir das gerne hätten, dass wir nicht so Geburtstag feiern können, dass wir nicht Gemeinde erleben können mit Kaffee, und Kaffee ist nicht zu unterschätzen in der Gemeinde, also Gemeinschaft ist wichtig, das können wir nicht haben. Vertrauen wir ihm, dass es richtig ist. Ich möchte mit einem Beispiel schließen aus unserem Leben. Und ich möchte vorab sagen, ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen um uns, wenn ich das erzähle. Wir haben unseren ältesten Sohn beerdigt, der ist am Tag der Geburt gleich verstorben unter Geburt, weil es zu früh kam, war eine Infektion im Spiel und so weiter. Da stellst du dir schon die Frage, warum passiert denn das? Ich bin so dankbar, dass der Herr mich wenigstens in einer Sache so weit hatte. Ich habe ihm das nie vorgeworfen. Er hat noch viel zu arbeiten mit mir, ganz viele Baustellen im Leben. Aber tun wir das, werfen wir dem Herrn das vor, wenn er Dinge macht oder zulässt in unserem Leben, die uns nicht passen. vertrauen wir trotzdem, dass das richtig ist. Dass alle Dinge, die uns begegnen, das ist Römer 8, 28, stimmt das, dass alle Dinge, die uns geschehen, zum Besten für uns zusammenwirken. Ist das Römer 8, 38? Oder 28 ist es, glaube ich, ja. Aber auf jeden Fall in dem Kapitel steht das, dass das für uns etwas Gutes bewirken wird, diese ganzen Dinge, die uns begegnen. Ich habe überlegt, ob ich es mache. Ich glaube, ich mache es einfach zum Abschluss. Und jetzt kommt der Schluss, keine Sorge, ihr seid gleich frei von mir. Ich möchte etwas vorlesen, und zwar das, was ich eben angesprochen habe. Die Texte, die Johann Sebastian Bach zusammengestellt hat für diese Kantate zum zweiten Advent, Wachet, betet, betet, wachet. Das ist natürlich ein uralter Text, er war teilweise schon zu Bachs Zeiten alt. Aber ich denke, er hat ganz viele, in den Text stehen so ganz viele Dinge, die das Gesagte so treffend, aber auch schön auf eine Weise, die einen darüber nachdenken lässt, die irgendwie einprägsam ist. Das, wenn man ein Gedicht liest, das ist ja nicht einfach so, wenn man Spaß dran hat zu reimen, sondern weil es was Nachdenkenswertes ist, wenn man es so formuliert. Und deswegen möchte ich das einfach vorlesen und damit schließe ich dann auch. Ich sage danach dann auch nichts mehr. Wachet, betet, betet, wachet. Seid bereit alle Zeit, bis der Herr der Herrlichkeit dieser Welt ein Ende macht. Wann kommt der Tag, an dem wir ziehen aus dem Ägypten dieser Welt? Ach, lasst uns bald aus Sodom fliehen, eh uns das Feuer überfällt. Wachet, Seelen, auf von Sicherheit und glaubt, es ist die letzte Zeit. Lasst der Spötter Zungen schmähen, es wird doch und muss geschehen, dass wir Jesum werden sehen auf den Wolken in den Höhen. Welt und Himmel mag vergehen, Christi Wort muss fest bestehen. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr Frommen, zu euer Seelenflor. Ihr sollt in Eden grünen, Gott ewiglich dienen. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr Frommen. Seligster Erquickungstag, führe mich zu deinen Zimmern. Schalle, knalle, letzter Schlag, Welt und Himmel geht zu Trümmern. Jesus führt mich zur Stille, an den Ort, da Lust die Fülle. Nicht nach Welt, nach Himmel nicht. Meine Seele wünscht und sehnt. Jesum wünsch ich und sein Licht, der mich hat mit Gott versöhnt, der mich freit vom Gericht. Meinen Jesum lass ich nicht.